Liebe Geschwister, Gott fürchten. Oder besser, Gott fürchten? Fragezeichen. Ich glaube, wir haben keine Lust darauf, Gott zu fürchten. Das ist uns fremd. Wir wollen Gott lieben. Das ist schön. Wir wollen uns an Gott freuen, mit ihm freuen, von ihm beschenkt werden, aber Gott fürchten. Die Gottesfurcht ist irgendwie aus der Mode geraten. Ich habe lange keinen mehr darüber sprechen gehört oder was darüber gelesen. Und früher, dieses Lied, das wir eben gesungen haben, da war es früher üblich, dass dann gesagt wurde, wenn die letzte Strophe vorbei war, was gibt es denn noch für Verben, was können wir denn noch singen? Und da wurde dann vorgeschlagen, das Höchste meines Lebens ist dir singen, Herr, oder dir folgen, Herr. Und dann wurde das nochmal richtig geschmettert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand vorgeschlagen hätte, das Höchste meines Lebens ist dich fürchten, Herr. Dieses Thema Gottesfurcht hat mich in den letzten Monaten immer wieder mal beschäftigt. Und ich möchte euch teilhaben lassen an den Gedanken, die mir dazu so gekommen sind bisher. Es könnte sein, dass ich versuche, eine Frage zu beantworten, die sich hier noch gar niemand gestellt hat von euch, weil dieses Thema Gottesfurcht irgendwie so ja, abwegig scheint. Dabei ist es ein wichtiges Thema, denn die Bibel ist voll von Aufforderungen, Gott zu fürchten. Also ich nehme nur mal ein paar Beispiele aus dem Alten Testament, Psalm 2, Vers 11, dient Gott mit Furcht. Oder bei Jeremia gibt es eine Prophetie, 32. Kapitel, da sagt Gott, ich will ihnen ein anderes Herz geben und die Furcht Gottes in ihr Herz hineinlegen. Und das sind eigentlich wir gemeint, denn das neue Herz, das ist ja erst so richtig mit Jesus in die Welt gekommen. Da hat Gott etwas über uns gesagt, ich will ihnen ein neues Herz geben und die Furcht Gottes in ihr Herz legen. Merkt ihr was davon? Im Neuen Testament kommt es auch vor. Epheser 6, Vers 5, seid gehorsam mit Furcht und Zittern sogar. Und 1. Petrus 1, Vers 17, führt euren Lebenswandel in Furcht. Und wenn ihr zu Hause mal in die Konkordanz schaut, werdet ihr feststellen, dass das Verb fürchten oder dieses Wort Furcht an vielen Stellen in der Bibel vorkommt. Es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Ich hatte schon gesagt, Angst und Furcht sind nicht dasselbe. Natürlich geht es nicht darum, dass wir vor Gott Angst haben. Es geht nur um Furcht. Aber macht das die Sache besser? Wahrscheinlich ist es wichtig, dass wir uns die Frage stellen, was ist überhaupt gemeint mit Gottesfurcht, damit wir uns eine richtige Meinung dazu bilden können, was ist eigentlich Gottesfurcht? Und ich glaube, um zu verstehen, was Gottesfurcht bedeutet, kann es uns helfen, dass wir zwei Wesenszüge Gottes uns nochmal vor Augen halten, die uns alle gut bekannt sind. Also ich verlasse jetzt kurz das Thema Furcht, Gottesfurcht, und möchte an zwei Wesenszüge Gottes erinnern. Zunächst Gottes große Liebe. Johannes sagt in seinem ersten Brief, Gott ist Liebe. Wir folgen einem Gott, der Liebe ist. Und Johannes eben in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 1, schreibt er, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Wir sind nicht nur Nachfolger von Jesus, wir sind nicht nur Diener des Reiches Gottes, wir sind Kinder geworden, Familienmitglieder bei Gott. Wir sind auf die Welt gekommen als Gott entfremdete Menschen. Das ist der normale Zustand eines Menschen. Gott entfremdet, fern von Gott. Und es bedarf einer konkreten Entscheidung, die wir zu fällen haben. Ja, ich möchte das Heil Gottes annehmen, ich möchte Jesus folgen, und dann kann diese Entfremdung aufhören. Und dann werden wir Mitglied in Gottes Familie. Das macht seine Liebe. Und seine Liebe können wir am besten uns vor Augen halten, wenn wir bedenken, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Er hat unter Qualen sein Leben gelassen, damit wir leben können. Und er hat die Schuld der Welt auf sich genommen, damit wir Vergebung haben. Das ist Liebe. Gottes Liebe ist unübertrefflich. Kann man diesen Liebesgott fürchten? Darauf komme ich später nochmal zurück. Also, ich hatte angekündigt, zwei Wesensmerkmale Gottes, um zu verstehen oder etwas besser zu verstehen, was Gottesfurcht bedeuten könnte. Als erstes Liebe. Das zweite Wesensmerkmal Gottes, Heiligkeit. Mir scheint, diese Heiligkeit Gottes hat drei Aspekte. Zunächst ist Gott unerforschlich, übergroß, gewaltig, unbegreiflich. Er macht uns staunen. Und ich möchte euch aus der Offenbarung einen Text vorlesen, der ist ziemlich lang, aber der gibt uns vielleicht einen Eindruck davon, wie gewaltig Gott ist. Johannes schreibt: Ich sah einen Thron im Himmel stehen, und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne, und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Sieben Fackeln brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallner Klarheit. Unmittelbar beim Thron, rings um ihn herum, standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, er, der war, der ist und der kommt. Und so oft sie dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an, ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen: Würdig bist du, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden, denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Dieser Text ist nicht nur lang, ich habe ihn noch gekürzt, der ist nicht nur lang, da ergeben sich auch einige Fragen. Also ich verstehe da nicht alles, was ich da jetzt gerade vorgelesen habe. Aber wenn wir diesen Text nicht beurteilen oder gar kritisieren, sondern einfach nehmen, wie er ist, dann vermittelt er uns ein Bild davon, wie Gott heilig, herrlich ist. Unfassbar. Und Johannes hat ja nur mit den Möglichkeiten, die er in dieser Welt hatte, beschreiben können, was er an himmlischen Dingen gesehen hat. Es war wahrscheinlich alles noch viel gewaltiger in Wirklichkeit. Also Gottes Heiligkeit zunächst, das Unbegreifliche, das Unerforschliche Gottes. Ein zweiter Aspekt der Heiligkeit Gottes, dass er uns das Herz erhebt, dass wir immer wieder in Situationen geraten, dass uns Situationen geschenkt werden, in denen wir den Eindruck haben, dass Gott uns ganz nahe kommt. Und das sind Empfindungen, Erlebnisse, die man eigentlich nicht beschreiben kann mit Worten. Und ich hoffe, dass niemand unter uns ist, der nicht weiß, wovon ich spreche, dass wir alle das kennen und immer wieder geschenkt bekommen und erleben. So wie die beiden Schüler von Jesus, die nach Emmaus gegangen sind von Jerusalem und gedacht haben, jetzt ist Jesus tot nach der Kreuzigung. Die wussten noch nicht, dass er wieder auferstanden ist. Und Jesus geht ihnen nach und in einer Gestalt, dass sie ihn nicht erkennen, und erklärt ihnen alles, was passiert ist und dass es so passieren muss. Und am Ende erkennen sie ihn. Und indem sie ihn erkennen, entzieht er sich ihnen und ist plötzlich weg. Und da sagt einer von ihnen, hat nicht unser Herz gebrannt, als Jesus uns das erklärt hat? Dieses Brennen des Herzens. Gott offenbart seine Heiligkeit in unseren Herzen. Ein anderes Beispiel, Conny und ich sind mal in Kroatien im Urlaub gewesen auf der Insel Krk. Und das ist ja dann, wird ja irgendwann langweilig, nur am Strand rumzuliegen. Und da haben wir ein bisschen die Insel erkundet und ein paar Ausflüge gemacht und sind da auf einen Hügel gekommen, auf dem eine Kirche stand. Da war ein Zaun drumherum, aber der Zaun war schon ein bisschen ausbesserungsbedürftig, kam man leicht rein auf das Gelände. Und auf diesem Gelände, die Kirche selbst war zu, auf diesem Gelände hatten wir beide den Eindruck, hier ist ein besonderer Ort. Hier ist etwas zu spüren, was man nicht erklären kann, nicht in Worte fassen kann. Gegenwart Gottes, Heiligkeit Gottes. Und viele von uns erleben diese Heiligkeit, diese Gegenwart Gottes auch immer wieder bei der Feier des Abendmahls. Und ich freue mich schon drauf. Hoffentlich erleben es viele von uns auch heute. Also Gottes Heiligkeit, das Unerforschliche, Großartige, die Nähe Gottes in unseren Herzen und ein dritter Aspekt, Gottes Reinheit. Oder man könnte auch sagen, Gottes moralischer Anspruch, den er an uns hat. Im 5. Mosebuch steht dieses schöne Wort an die Juden gerichtet, an das Volk Israel, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und Petrus hat das aufgegriffen und deutlich gemacht, dass das auch für uns gilt. Ihr sollt heilig sein, denn Gott ist heilig. Heilig, wir erinnern uns, heißt ja anders. Die Heiligen, wir werden als Heilige immer wieder bezeichnet, in den Briefen des Paulus ganz besonders. Und damit ist eigentlich gemeint, abgesondert. Abgesondert von dieser Welt, gefallenen Welt, wie man manchmal sagt, dieser Welt der Entfremdung von Gott. Und wenn Gott uns sagt, ihr sollt heilig sein, heißt es nicht, wir sollen fromm tun, sondern wir sollen anders leben. Zum Glück gibt es in dieser Welt eine ganze Menge Leute, die versuchen, ein gutes Leben zu führen, nach Kräften. Aber das Wesen dieser Welt ist eigentlich von Gott abgewandt und ja, böse, muss man glaube ich schon so sagen. Und wenn Gott uns sagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin, dann heißt das, dass wir anders leben sollen, als in dieser Welt normal ist. Wir sollen nicht streitsüchtig sein und nicht habgierig und nicht bösartig, nicht schmierig, nicht herabsetzend, nicht unehrlich, nicht hasserfüllt, sondern im Gegenteil, friedenstiftend, freigebig, gütig, anständig, wertschätzend, ehrlich und liebevoll und vieles andere mehr. Also nochmal, zwei Wesensmerkmale Gottes, die Liebe, seine Heiligkeit Nun zurück zu dieser Frage, sollen wir Gott fürchten? Eigentlich ja, es steht in der Bibel, aber was bedeutet Gottesfurcht? Ich glaube, es ist schon richtig, dass wir Gott fürchten sollen. Aber es ist auch nicht richtig. Es ist nicht richtig in dem Sinne, dass wir keine Angst zu haben brauchen vor Gott. Das habe ich vorhin schon gesagt und das müssen wir uns immer wieder zu Herzen nehmen. Wir müssen keine Angst und sollen keine Angst haben vor Gott. Denn Gott ist nicht so ein böser Richter, der nur darauf wartet, dass wir endlich wieder mal einen Fehler machen, damit er uns abwatschen kann. Gott straft nicht gerne. Gott ist auch nicht teilnahmslos, Gott ist nicht unberechenbar. Wir müssen keine Angst haben vor ihm. Aber Gott fürchten. Wenn wir uns nochmal vor Augen führen, Gottes Herrlichkeit, diese Szenerie in dem Thronsaal Gottes, wer wird es dann wagen, bewusst gegen diese Herrlichkeit Gottes, gegen dieses Wesen Gottes zu handeln, zu leben, wer wird es wagen? Man muss das nicht Furcht nennen, man könnte auch sagen Ehrfurcht. Und man könnte sagen, wer Gott fürchtet, ist ein Mensch, der lebt, wie es Gottes Herrlichkeit, Gottes Heiligkeit entspricht. Und dieser zweite Aspekt der Heiligkeit, wer Gottes Heiligkeit in seinem Herzen erfahren hat, wer wird es wagen, durch bewusstes Handeln, Reden, etwas zwischen sich und Gott zu stellen? Wer Gottes Heiligkeit in seinem Herzen erlebt hat, wird im Gegenteil sich bemühen, nahe bei ihm zu bleiben. Nicht fern von ihm, sondern nahe in Gemeinschaft, Familienleben mit Gott zu leben. Und das kann auch heißen, Gott zu fürchten, bei ihm bleiben. Tatsächlich ist dieses Wort Gottesfurcht in der Bibel, wenn ich es richtig gesehen habe, nie als eine Empfindung beschrieben, sondern immer als ein Lebensstil. Und das heißt, wir müssen Gott nicht fürchten. Das ist keine Empfindung, die Gott uns ins Herz legt, fürchte Gott, sondern das ist ein Lebensstil, der angemessen sein soll der Heiligkeit Gottes, seinem Wesen und der Erlösung, die er uns geschenkt hat. Das andere Wesensmerkmal Gottes neben der Heiligkeit, die Liebe. Wenn wir glauben und erleben, dass wir Gottes Kinder geworden sind, seine Tochter, sein Sohn, Familienmitglieder Gottes, dann ist es eigentlich normal, dass wir ihn auch wieder lieben und dass wir uns verhalten wie jemand, der Gott liebt. Und ich glaube, das ist gemeint mit Gottesfurcht, in der Erwiderung von Gottes Liebe zu leben. Ich glaube, was in der Bibel uns als Gottesfurcht bezeichnet ist, ist eigentlich Liebe. Liebe zu Gott und den Menschen. Nun leben wir in einer Zeit, in der man das schlecht ankommt, von Gottesfurcht zu reden. Und Paulus hat es mal deutlich gemacht, er hat gesagt, ich bin für die Griechen, also für die keine Juden sind, für die bin ich wie ein Grieche und für die Juden bin ich wie ein Jude. Und wir dürfen das auch machen, wir dürfen den Menschen begegnen und uns selbst begegnen, so dass das Evangelium auch angenommen werden kann. Wir müssen in dieser Zeit, wo der Begriff Gottesfurcht mehr Fragen aufwirft und Widerspruch, müssen wir ihn nicht verwenden, aber wir müssen so leben wie Menschen, die Gott fürchten. Darauf kommt es an. Im Sinne Furcht, im Sinne der Liebe, der beantworteten Liebe und im Sinne der Heiligkeit Gottes, die in unserem Leben zum Ausdruck kommen soll und darf. Gottesfurcht, das ist jetzt der Stand meiner Gedanken zum Thema, ist eigentlich Liebe. Liebe zu Gott, der uns zuerst geliebt hat. Und da gibt es auch im ersten Johannesbrief einen schönen Abschnitt dazu. Es ist eigentlich Kapitel 4, falls es jemand zu Hause nochmal nachlesen möchte, ist ein Irrtum von mir, Kapitel 4, 17 und 18. Darin ist unter uns die Liebe vollendet, dass wir am Tag des Gerichts freudige Zuversicht haben. Also so ein Gerichtstag Gottes, der kann ja auch Angst machen. Wie wird Gott über mein Leben urteilen? Bin ich auch gut genug gewesen? Aber die Liebe sagt uns, du bist ein Familienmitglied Gottes. Dir ist vergeben. Jesus tritt für dich ein im Gericht. Und wir können ohne Schauer der Furcht, ohne Unsicherheit vor Gottes Richterstuhl treten, mit freudiger Zuversicht, weil Jesus alles für uns auf sich genommen und erledigt hat. Die Liebe ist dadurch vollendet, dass wir freudige Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Den Satz verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, vor allem in dem Zusammenhang, aber lassen wir den jetzt einfach mal zur Seite. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wir aber rechnen mit Gnade und Vergebung. Wer sich aber fürchtet oder wer sich also fürchtet, ist in der Liebe noch nicht vollendet. Lasst uns nach der Vollendung der Liebe Gottes in unseren Herzen streben, damit wir uns nicht fürchten müssen, sondern in Liebe leben, seine Liebe beantworten. Amen.